Die Welt ist so, wie ich sie sehe. Mittlerweile ist mein Sehvermögen deutlich eingeschränkt, die Sehschärfe erheblich vermindert, die Weitsicht ein diffuser Brei aus undefinierbaren Farben und Formen. Insgesamt hat sich ein Nebelschleier über meine Sicht gelegt, den ich in der Anfangszeit noch irritiert versuchte wegzuwischen. Das Gesichtsfeld ist nach wie vor okay, auch wenn ich gewisse Abstriche beim Gesamtradius machen muss. Der betroffene zentrale Sehnerv lässt allerdings auch das Fokussieren im Nahbereich nicht mehr zu. Gesichtserkennung, Feinmotorik, das Lesen gedruckter Texte oder von handschriftlichem zum Beispiel, diese Art detailgenauer Fähigkeiten ist ohne zeitintensive Hilfestellung nicht mehr möglich. Bei schlechten Lichtverhältnissen sind Farben graustufig. Helles Licht hilft, zumindest stark kontrastierte Farben unterscheidbar zu machen. Sobald es sich allerdings um ein Grün-Blau-Aubergine-Lila-Spektrum oder die Unterscheidung von Orange und Rot, Schwarz und Blau handelt, versage ich kläglich. Ich erinnere mich, wie frustrierend es für meinen Sohn war, wenn ich bei Brett- und Kartenspielen konsequent die falschen Farben bediente. In solchen Fällen ist Anpassung, Geduld und Verständnis das Mittel der Wahl, um Hürden zu überwinden und den Familienfrieden zu wahren. Meine Nachtblindheit, die genau jene in Kindertagen durchlittene tiefschwarze Dunkelheit ohne Orientierungsmöglichkeit oder Durchblick meint, lässt mich der dunklen Jahreszeit jedes Mal aufs Neue mit Sorge entgegenblicken. Gäbe es auch für Menschen eine Art Winterschlaf, würde ich ihn für mich ernsthaft in Erwägung ziehen. Extrem herausfordernd können auch Blendeffekte sein, mit denen sowohl nachts als auch bei Licht und Schatten oder Gegenlicht zu rechnen ist. Auch künstliche Lichtquellen wie Scheinwerfer, Spiegel oder Reflexionen verursachen Probleme, wenn sie mich ungünstig treffen. Rasch wechselnde Lichtverhältnisse machen die schon deutlich verlangsamte Adaption von hell zu dunkel und umgekehrt noch schwieriger. Hier ist Geduld gefragt, nicht eben eine meiner stärksten Eigenschaften. Das heißt, ich muss mich ermahnen, Tempo rauszunehmen, Ruhe zu bewahren und mehr Zeit einzuplanen. Dass Rastlosigkeit und Ungeduld ohne dies nirgendwo hinführen, erfahre ich immer wieder auf, im wörtlichen Sinne, schmerzhafte Weise. So geschehen auf dem Bahnsteig meiner Tramhaltestelle, auf dem ich bei tiefstehender Oktobersonne die einfahrende Bahn erreichen wollte und plötzlich ungebremst gegen einen Stahlträger prallte. Neben einer Schädelprellung hatte ich mir auf der Stirn meine ganz persönliche Halloween-Maskierung verpasst. Im ersten Moment forderte ein hämmernder Schmerz meine volle Aufmerksamkeit, dicht gefolgt von Schamgefühl, ausgelöst durch die umstehenden Passanten. Niemand eilte mir zu Hilfe, da keiner die Brisanz meiner Lage verstand. Dass ich den massiven Stahlpfosten wahrhaftig übersehen hatte, überstieg offenbar das Vorstellungsvermögen der Leute, die mich wahrscheinlich als völlig verpeilt oder sogar betrunken einschätzten. Und selbstverschuldet verunfallten Personen muss anscheinend nicht geholfen werden. Weinend stand ich am Gleis, betastete das anschwellende Horn auf meiner Stirn und fühlte mich schrecklich einsam und buchstäblich geschlagen. »Das hast du nun von deiner störrischen Arroganz. Glaubst, du bist unbezwingbar, kannst die Krankheit mit Sturheit besiegen«, meldete sich sogleich das weinende Auge. Es hatte recht. Es war höchste Zeit, umzudenken und zu handeln. Es gibt keine Gesetzmäßigkeit im Auftreten von Krankheitsschüben mit den unvermeidlichen Verschlechterungen als Folge. Also bin ich jedes Mal aufs Neue überrascht über den kontinuierlichen Verfall, der vor allem erneutes Einschränken und Umdenken bedeutet, wie die plötzliche Unfähigkeit, gedruckten Text zu entziffern, ein belastender Einschnitt, der bis heute nachwirkt. Gegenwärtig konsumiere ich Romane, Sachliteratur und jede Form von Printmedien, bevorzugt im Audioformat und wenn es sein muss, auch als E-Book. Wie der geschilderte Unfall zeigt, fällt mir die Zuordnung von Dingen oder Personen in der Ferne schwer und ich sehe mich gezwungen, permanent gegen das soziale Gebot der einzuhaltenden Individualdistanz zu verstoßen. Ich gehe nah heran, berühre, taste, rieche und lausche, in dem Versuch, die verbliebenen Sinne zu stimulieren und mein Gedächtnis zu trainieren. Oft genug ist noch nicht einmal ein besonders sensibler Tastsinn vonnöten. Dann, wenn mir beispielsweise ein Ohrring auf die bunt gemusterten Badezimmerfliesen fällt, den ich nur mit Glück und Ausdauer wiederfinde, und darüber hinaus die Erkenntnis gewinne, dass unter dem Waschtisch dringend geputzt werden muss. Und obwohl in unserer Wohnung idealerweise alles seinen Platz hat und wir Ordnung halten, kommt es auch in diesem an sich sicheren Rahmen zu kleinen Unfällen. Werden übersehene Gläser und Kaffeebecher umgestoßen, gibt es mittlere Überschwemmungen und gelegentlich auch Scherben. Wenn bei solchen Unachtsamkeiten eine Hausaufgabe oder ein Kinderkunstwerk zerstört wird, kommt es zu Tränen und unterdrückter Wut beim Kind und zum wiederholten Gefühl von tollpatschiger Unzulänglichkeit bei der Mutter. Selbst ansonsten gedankenlos ausgeführte Handgriffe erfordern nun Achtsamkeit, Ruhe und Geduld. Woher aber diese extra Zeit nehmen? All meine Krankheitssymptome zusammengenommen bilden ein perfektes Gefüge, wie gemacht für Orientierungslosigkeit, Frustration und große Unsicherheit.